Swiss und Hams sind wirklich da, kommen nicht immer klar. Schalala, lalala, was sie sagen, ist immer wahr. Ja, das sind Swiss und Hams. Swiss und Hams.
Herzlich willkommen zu Swiss und Harms zwischen Tour und Angel aus einem wunderbar sommerlichen St. Pauli. Es ist einer dieser goldenen, warmen, wunderschönen Hamburger Sommertage, die ich so sehr genieße. Ich bin hier mit meinem Partner in Crime, Werner, aka Swiss von Swiss und die anderen. Und dir geht es hervorragend, das weiß ich, muss dich gar nicht fragen, denn du hast ultra krasse Nachrichten.
Ich habe nur krasse Nachrichten.
Ja, erzähl, komm,
fang mal. Also erstmal, Leute, ich muss ganz kurz, ich komme hier rein. Der Christian hat einfach morgens nach dem Aufstehen mir gerade gestanden, dass er hier nochmal eine Stunde geschlafen hat. Leute, das,
hab ich schlafen gesagt?
Das ist der Schlaf des Gerechten. Ne? Das ist, wenn du so mit dir im Reinen bist, wenn alles einfach passt, menschlich, charakterlich, du bist mit dir, mit deinem Kontostand, mit deiner Band, mit allem im Reinen, dann kannst du morgens zwischen 7 und 8 einfach nochmal ein Stündchen reinnageln. Und
was ist das für eine komische IBAN? Ach, ist mein Kontostand.
Ja, genau. Also hör mal zu. Ich bin sehr, sehr, sehr gut drauf und ich habe gerade deswegen auch im Auto Oops, I Did It Again gehört, weil Christian, wir werden es wieder tun.
Ja.
Wir werden den Leuten, nachdem das letzte Jahr einfach so ein Erfolg war, muss man sagen. Ne?
Das ganze letzte Jahr war ein Riesenerfolg.
War ein Erfolg, aber ja. Wir werden wieder einen Live-Podcast machen. Und dazu muss ich jetzt was sagen. Und zwar spielen wir am 19. in der Großen Freiheit 36 im Rahmen unserer...
19. Was?
19.12. Mhm. 19. Dezember spielen Swiss und die anderen eine Art Album-Release-Konzert, ne? Das gibt's nur in der Box. Für den 19. gibt's übrigens noch ein paar Tickets, Leute. Ein paar Boxen könnt ihr euch noch holen. Und am 20. spielen wir dann nochmal. Das ist eigentlich ausverkauft, aber vielleicht schaufel ich da nochmal ein bisschen Gästeliste frei, dass Leute, die jetzt zu unserem Podcast kommen werden, weil wir werden am 20. tagsüber einen Live-Podcast aus der Großen Freiheit 36 machen. Nur kurz für den Ablauf. Wir spielen da 19. fahren nach Hause, treffen uns mittags mit den Leuten auf ein Käffchen, machen 2 Stunden Podcast mit Live-Musik und danach gibt es nochmal Swiss und die anderen und ich werde versuchen, noch ein paar Gästelisten-Tickets zu streichen und da noch ein paar Leute reinzunageln, weil Umsatz ist alles, was mich interessiert, was mich glücklich macht, damit ich auch morgens um 8 Uhr so schlafen kann. Christian, was
das heißt,
ist das
für... 20. Dezember, 12 Uhr mittags, Live-Podcast, Große Freiheit 36 mit Swiss und Harms.
Was ist das für ein Event? Auch für die Leute mal so eine Konzertlocation so hinter den Kulissen mitzubekommen, weißt du?
Aber ich fände es, glaube ich, geiler, wenn du einfach vom 19. auf den 20. wach bleibst.
Ich schlafe
und gleich
da.
In der Großen Freiheit 36 schläfst.
Ich schlafe da und werde meinen Podcast-Beitrag auf so einem Schemel. Kennst du das Wort Schemel noch?
Ja.
Auf einem Schemel, so eingesackt, schlafend und dann werde ich so aufwachen und den Podcast mit so Sabberfäden, die runter. Ich muss mich ausziehen, ich bin so erhitzt gerade von dieser wahnsinnigen News.
Kannst du nicht die Swiss und die anderen Bühnenbank, die ihr mit euch rumschleppt, kannst du nicht auf der pennen?
Vielleicht penne ich auf der.
Ja.
Und dann kommst du wieder mit dem Schlaf des Gerechten ausgeschlafen.
Ja.
Ey, das wird Wahnsinn. Ja, Leute, der Vorverkauf startet.
Ich glaube, 500 Leute passen rein. Wir lassen uns natürlich bestuhlen, geiles Wort.
Ja, das...
Genau. Und dann haben wir 500 bestuhlte Plätze.
Genau. Und ganz wichtig, Leute, der Vorverkauf, wir kommen jetzt Mittwochnacht raus. Der Vorverkauf startet heute am Mittwoch um 13.23 Uhr. Schlagen Sie zu, meine Damen und Herren. Wir freuen uns. Wir werden auch wieder ein bisschen Live-Mucke machen, oder?
Natürlich. Also ich würde es wie letztes Mal machen. Ich dachte, aber diesmal nicht mit Keyboard. Keyboard ist irgendwie, weißt du, das ist irgendwie 80s. Also ich würde gerne auch einen Gitarristen mitbringen. Das heißt, ich bringe Pi mit, du bringst Jakob mit.
Genau.
Und dann machen wir wieder ein bisschen...
Und dann machen wir einfach eine geile Action. Jetzt ist Pat viel zu spät mit seiner Voicemail.
Ja.
Und macht halt auch eine Voicemail. Ich hatte ihn gefragt, wann genau gehen wir in den Vorverkauf.
Sonst spiel doch ab.
Können die Leute auch hier... Ja, aber er redet manchmal auch schlecht über die Menschen.
Ja, das schneide ich raus. Der redet aber schnell.
Donnerstag, Freitag könnt ihr euch eigentlich auch aussuchen. Aber wenn wir jetzt mit der Folge kommen, macht es vielleicht gar nicht so lange zu warten.
Mittwoch. Ja. So, super. Da habt ihr den Patrick mal live in seiner umtriebigen Art miterlebt.
Also, du hörst immer gerne in doppelter Geschwindigkeit. Vielleicht soll ich, um dich zu ärgern, werde ich die Sprachnachrichten immer in Viertelgeschwindigkeit einsprechen, dann hast du, wenn du es abhörst, immer noch nur die halbe.
Nein, es gibt so Leute, also ey, ich liebe Pat, ne? Ich bin seit 4 Jahren mit Pat im Bett, kann man sagen.
Mit Pat im Bett, geiler Songtitel.
Aber, Bro, du kannst manchmal durch seine 4 Minuten Voicemails durchskippen und es wiederholt sich. Man denkt so, ja, ist richtig, aber das hast du schon.
Gerade die Nachrichten nachts, ne?
Das hast du, ja, ich liebe dich doch immer noch. So, ey, Christian, pass auf.
Ja. Was los?
Du hast wenig geschlafen, weil du gerade erzählt hast, du hast The Last of Us angefangen. Ja. Dazu gleich kurz was erzählt. Ich habe es natürlich schon durchgeguckt, die Serie. Und ich habe gestern Abend, und ich wusste gar nicht, dass ich Basketball-Fan bin. Ich habe das Basketball-Europameisterschaftsfinale zwischen Deutschland und der Türkei.
Ich habe es nur gelesen heute Morgen, dass es ein geiles Spiel gewesen sein soll.
Ey, was war das denn? Also, das war so spannend und ich wohne ja in einem
knapp gewonnen, 88-83.
Ja, 88 hat mir auch sehr gefallen, dass die Deutschen 88 Punkte gemacht haben.
Das ist wichtig.
Ey, ich wohne ja in einem deutsch-türkischen Haushalt und es gab bei uns erstmal die Diskussion, für wen.
Du bist mit einer Deutschen zusammen?
Genau.
So.
Und dann haben Rosa und ich halt relativ schnell entschieden, dass wir auf jeden Fall für Deutschland sind und haben das auch mit den entsprechenden Chören auch gefeiert und durchgezogen.
Gutes Bild.
Das gab dann kurz Unmut, aber im Laufe der Partie, weil auch die Türken, die waren einfach so gut. Und was mich wirklich an den Deutschen so überzeugt hat, was für eine Mentalität. Ne? Die lagen eigentlich gefühlt die meiste Zeit immer zurück und dann zum Ende hin haben sie es gedreht. Und da habe ich wieder gemerkt, ich liebe einfach Menschen mit einer Steh-auf-Mentalität. Egal in was. Ich liebe Leute, die Comebacks hinlegen, die kratzen, beißen, nicht aufgeben.
Das sind die besten Filme.
Oder?
Ja, ja.
Das habe ich echt wieder gedacht. Ich so, das ist geil. Abgeschrieben und wir fühlen uns ja auf eine Art und Weise auch so ein bisschen. Ne? Ich meine, ich mit 30 noch, Digi. Also wirklich kein Cent auf dem Konto, im Lager gearbeitet, Langzeitstudent.
Also ich dachte, du bist jetzt noch 30. So. Ich dachte,
nein, verstehst du? Das war ja vor 3 Jahren.
Ja, ja.
Und das Ding auch irgendwie so gedreht zu haben, ohne eigentlich was geändert zu haben, weil ich mache genau das Gleiche, was ich die 10, 15 Jahre vorher auch gemacht habe, nur dass es sich jetzt halt auszahlt. Und ja, da bin ich so bewegt von mir selber, da könnte ich auch ein bisschen heulen.
Das ist witzig, dass du so überleitest und was du gerade sagst mit Arbeit, wäre eine Anschlussfrage, die ich an dich habe, wenn ich kurz mal über Last of Us sprechen möchte. Also Last of Us werden sicherlich viele kennen, ist ja so eine Zombie-Serie, die eigentlich, soweit ich es verstanden habe, die Thematik kommt von einem Videospiel.
Korrekt.
Und es ist ein bisschen andere Zombie-Serie, das heißt, es sind nicht die typischen Zombies, die man so kennt, sondern es sind Pilze, die übertragen werden. Und hängt irgendwie, ich glaube, mit der Erderwärmung zusammen oder so, dass bestimmte Pilze, es gibt ja diese tatsächlich so in real, weißt du, gibt es ja so Pilze, die sich durch so Ameisen von drin so rausfressen und so Zombie-Ameisen machen, wo quasi die Pilze die Ameisen kontrollieren, die Ameisen weiterleben. Davon ist das inspiriert. Ich muss sagen, ich find's hammereklig. Zum einen, ich bin generell kein großer Zombie-Film-Fan. So, das heißt, ich war erst so, weiß ich nicht, aber so viele Leute meinten, guck mal, es ist spannend. Und ich mag auch Pedro Pascal und die Bella Ramsey. Ich finde die beide richtig gut. Und ich bin jetzt bei Folge 2 und es hat mich sofort bekommen. Ich guck's immer so mit einem halben Auge, weil ich grusel mich echt ungern. Und wie gesagt, Zombie-Filme sind nicht so mein Ding. Und ich finde Pilze super eklig. Und es ist aber hammergut gemacht. Das sieht so gut aus. Diese merkwürdige postapokalyptische Welt hat mich sofort bekommen. Ich hoffe, es wird nicht so langwierig. Ich habe zum Beispiel Walking Dead habe ich irgendwann abgeschaltet.
Ja.
Nach ein paar Staffeln war immer das Gleiche. So konnte ich nicht mehr ertragen. Aber du hast es durchgeguckt und fandst du geil?
Genau, es geht ja auch noch weiter, glaube ich. Ich habe, glaube ich, Staffel 1 und 2 geguckt. Ja,
es ist eine neue jetzt draußen, glaube ich.
Jetzt gerade?
Oder soweit ich verstanden habe, ist jetzt eine neue am Start, deshalb. Aber
also ich habe, glaube ich, alles geguckt, was es gibt. Aber ich,
oder kommt bald, keine Ahnung.
Ich freue mich.
Ja.
Genau, das ist natürlich ein Argument, was ich zum Beispiel, ich glaube, Madi meinte das letztens so, Bro, man hat Walking Dead geguckt, warum muss man sich das jetzt noch geben?
Nee, es ist anders, also es fühlt sich anders an.
Ich mir geht es zum Beispiel, ich weiß, was du bei Walking Dead meinst. Es gab auch ein, zwei Staffeln, die sehr langwierig sich angefühlt haben. Nichtsdestotrotz finde ich, ist Walking Dead eine der krassesten Serien überhaupt.
Ich fand es auch gut am Anfang.
Weil es, und das finde ich, lässt sich schon eigentlich erst über die Zeit erzählen, wie sich die Charaktere, die die ganze Zeit mit Mord, Totschlag und Überleben befasst sind, sich verändern von irgendwie unschuldigen Wesen, die in diese apokalyptische Welt stolpern, hin zu absoluten, ja, so Selbstprädatoren, weißt
ja,
du?
Ja,
also wahnsinnig, wie abgefuckt die auch werden.
Knallharte Motherfucker.
Ne, und wie unsympathisch zum Teil auch. Und du denkst so, ja, und das ist irgendwie, wie das erzählt wird, finde ich sehr gut bei Walking Dead auch. Und
Carl.
Last of Us Carl. Ist die Welt einfach, ist ein bisschen eine andere. Es geht trotz alledem auch wieder darum, wie, und das ist ja die Frage, die sich auch bei Walking Dead stellt, wie funktioniert eine Zivilisation, / gibt es eine Zivilisation überhaupt noch im Angesicht des totalen Chaos? Also wenn es kein Gesetz, wie dicht ist die Dicke unserer Zivilisationsdecke wirklich? Ne? Wenn nichts mehr gilt, wenn es keine, sag ich mal, Ordnungsmacht gibt, halten wir uns noch an Menschlichkeit, an Moral oder nehmen wir uns das, was wir brauchen? Und
ja, wie dieses Sprichwort, die totale Anarchie ist nur 3 warme Mahlzeiten entfernt.
Ja,
so, also.
So, und es ist halt irgendwie, das muss ich schon sagen, ist hier halt auch so. Ne? Am Ende geht es vor dem Hintergrund dieser Zombies, die natürlich irgendwie auch immer wieder auftauchen und so, geht es schon um die Frage, warum die, oder wie die Menschen miteinander versuchen, sich zu organisieren und zu leben und welche Werte gelten oder welche nicht. Das finde ich sehr spannend. Ich finde die beiden Schauspieler sehr, sehr krass und mir hat es sehr, dieses Dystopische hat mir auch sehr gut gefallen.
Aber ist es, wird es noch viel ekliger als die ersten 2 Folgen? Weil ich bin, für mich ist einfach so, ich bin da echt, viele Leute finden das ja richtig geil. Je ekliger die Filme sind und je mehr man sich gruselt, das finde ich cool. Ich kann damit nicht viel anfangen. Also ich hab's lieber, wenn dann Raumschiffe durch die Gegend fliegen und viel explodiert und so, kann ich viel mit leben, aber nee. zu viel Splatter ist mir immer so, boah.
Geht mir tatsächlich auch so. Also ich bin kein großer Splatter-Fan. Ich fand zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du noch diese Hostel-Filme kennst.
Habe ich einen halben Mal gesehen, das war mir zu, der psychische Horror zu doll.
Ja, und dann jetzt ihm noch die Achillessehne durchschneiden und ihn in den Hals stecken und bla, das war irgendwie so, also da bin ich auch nicht Fan von. Apropos Halsstecken, Christian.
Ja.
Ich habe mir meine Nasenoperation gehabt.
Oh ja.
Na, wir hatten ja noch einen Podcast hier mit Yoshi, da hatte ich mir die Nase gebrochen.
Ich will ganz kurz einmal zu Last of Us und was du zur Gesellschaft gesagt hast. Wollen wir das kurz einmal abschließen?
Wenn es sein muss.
Ja, bitte. Zunächst kurzer Fun Fact, wo wir gerade über Splatter reden. Bei Saw gibt es ja diese eine Szene am Anfang, wo der Typ sich ja irgendwie, keine Ahnung, das Bein oder den Arm oder irgendwas, keine Ahnung, absägen muss, einen Fuß absägen muss, damit er das scheiß Telefon erreichen kann.
Ja.
Und man hat jetzt festgestellt, theoretisch ist die Säge, die man ihm gegeben hat, lang genug, dass er damit das Telefon catchen kann. Egal, was ich dich fragen wollte, was ich mich gefragt habe, eben gerade als ich auf der Couch lag, kurz bevor ich eingepennt bin, in den 2 Sekunden war das so ein Gedankenblitz. Ich habe mich gefragt, in so einer Welt, so einer postapokalyptischen Welt, wo, keine Ahnung, wo vielleicht es auch schwer ist, Musik zu machen, wo es vielleicht nicht mehr die Möglichkeit gibt, Musikinstrumente, die ich beherrsche, zu spielen, wo es keinen Strom gibt, wo, was weiß ich, wo es um ganz andere Dinge geht, wo du auch nicht mehr mit Geld bezahlst, sondern du quasi direkt Arbeit anbietest, habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich mein Job? Was könnte ich machen? Was ist eigentlich, weil ich habe in dieser Welt habe ich keinen richtigen Plan.
Christian, da sprichst du was sehr Wichtiges an. Du kannst wirklich nur hoffen, dass diese Welt nicht eintritt.
Genau. Deine Mutter hat angerufen, du kannst nichts, hat sie gesagt. Nee, was ich mich gerade frage.
Ja, Daumen drücken, Christian.
Was würdest du für einen Job machen? Angenommen, Musik fällt wirklich einfach aus. Punkt ist, geht einfach nicht.
Ja, also ich glaube, ich würde tatsächlich das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es da so viel einfach körperliche Arbeit zu verrichten gibt und auch so viel, also dass du sich gar nicht die Frage stellt, okay, ach, du hast Schuster nicht gelernt, schade, du könntest Schuster machen, sondern ich glaube, ey, du bist ein Mann, du kannst doch gehen, wir müssen jetzt Holz holen, um eine Balustrade zu bauen. Zack, du gehst mit und trägst halt dieses Holz. Also ich glaube, dass es dann da gar nicht erstmal darum geht, also du, da werden sowieso erstmal nur ganz rudimentäre Fähigkeiten wie Kraft, Intelligenz, und natürlich Wissen in gewissen Gebieten sozusagen.
Ja, aber klar, aber ich sag mal, wenn du jetzt ein Schreiner warst, bringst natürlich, ist sofort klar, was du in der postapokalyptischen Welt am besten machen kannst. Wenn du Arzt
Schuhe,
warst.
Ne? Oder wie meinst du das?
Schuhe, genau.
Weil Schreiner macht, ja.
Genau. Wenn du Arzt warst, dann ist auch klar irgendwie.
Bogenschütze bist du dann.
Du bist Bogenschütze, genau. Nee, also.
Keine Ahnung, also ja, ich das glaube ich. Ich glaube, du würdest da halt rumstehen auf dem Marktplatz, wenn die sich organisieren auf dem, was der Marktplatz jetzt ist und sagen so, ey, ihr drei, kommt mal mit, ihr helft das und das schleppen. Wir gehen, was ja auch viel ist bei diesen ganzen Dings, so Erkundungstrupps. Sowas würde ich wahrscheinlich gerne machen, dass ich mich sozusagen aus der Siedlung rausbegebe, bewaffnet bis an die Zähne, Christian, und guck, ob es noch irgendwelche alten Überbleibsel in Läden gibt, ob es noch Konserven gibt und so weiter und so fort.
Aber so wie du dich äußerst, ist ganz interessant, weil da wird schon klar, du bist einer oder du würdest einer sein, der auch die Leute um sich sammelt und motiviert und sagt, lass mal das machen, lass mal dies machen. Du hast eine, schwieriges Wort, eine Führerrolle, glaube ich, in so einem Moment.
Das hat mir sehr gefallen, wie du es gesagt hast. Weiß ich gar nicht. Das
also, habe ich aber das Gefühl, ich glaube, du wärst eher einer, der sagt, Leute, hör mal zu, lass mal überlegen, was wir machen können. Ich glaube nicht, dass du sitzt und wartest, bis einer dir sagt, schlepp doch mal den Stein von links nach rechts.
Okay, ich weiß nicht. Ja, also
ich weiß es aber auch nicht.
Ich hoffe, Christian, dass wir nie in diese Situation kommen werden. Ja.
Wer war es? War es Einstein, der gesagt hat, ich weiß nicht, wie der dritte Weltkrieg geführt wird, aber ich weiß, wie der vierte geführt wird. Und zwar mit Pfeil und Bogen.
Ja.
Ich glaube so.
Ja,
ja. Aber wir haben so tolle Überleitungen. Ja? Da sind wir Pfeil und Bogen, Blut, Gewalt, Nase. Ja. Nasen-OP.
Pass auf.
Erzähl mal.
Ich.
Aber es sieht süß aus. Sie sieht so süß aus, die Nase.
Sie ist immer noch schief.
Echt?
Sag mal. Ja. Aber das schwillt noch. Also, keine Ahnung. Gestern hat mir meine Tochter, Wizzy, hat mir Freitag beim Feiern, beim Tanzen hat er mir eine Faust auf die Nase leicht gehauen. Er meint natürlich, nein, habe ich nicht. Hat er aber.
Wie tanzt du mit Wizzy?
Du weißt doch, wie Wizzy tanzt. Ne? Die Arme sind überall, ja. In der Luft und so weiter und so fort.
Wizzy ist übrigens großartiger Tänzer.
Ne? Ja, sie tanzt wirklich sehr gut. Und Rosa hat mir gestern Ellbogen auf die Nase noch gehauen.
Schön.
Und es ist so witzig, weil gefühlt habe ich das nicht so oft bekommen in meinem Leben. Und es ist wirklich Murphy's Law, ne? Wenn du sagst, ey Leute, bitte passt doch jetzt alle ein bisschen auf, meine Nase ist ganz frisch, es ist gerade gerichtet, bitte nicht. Und ich habe halt keinen Bock, diese Schiene zu tragen, weil die mir voll auf den Sack geht. Und krieg nur auf die Nase seitdem. Aber, Christian, ich weiß nicht, hattest du schon mal eine Nasen-OP?
Nee.
Ey, das ist wirklich, ich glaube, mit einer der ekelhaftesten Sachen, die ich die letzten Jahre erlebt habe, waren diese Tamponagen in der Nase.
Mhm.
Na, also du musst dir vorstellen, ich bin da hingefahren, das war, du hast deinen Termin, dann kommen die, holen dich, du ziehst dich da um, kommst in diesen Raum rein, die waren sehr witzig. Der Arzt wirklich zwischen jedem seiner Zähne war ein halber Zentimeter Abstand. Und dann haben wir uns über Proteinshakes unterhalten, so wo die mich so angefangen haben so zu verkabeln und so weiter und so fort. Und es war sehr witzig, gute Atmo. Und
da voll Narkose, ne?
Genau. Und dann krass diese Vollnarkose. Du wachst auf im Wagen, wo sie dich dann in diesen Aufwachraum schieben.
Hast du gut vertragen, die Vollnarkose?
Ich glaube schon. Also ich war danach halt richtig geledert, ne?
Ja, aber nicht, also viele kotzen ja dann oder so. Oder
nee,
so,
gar nicht, gar nicht. Aber es war echt so. Und die erste Nacht, ne, mit diesen Tamponagen, so der Schmerz, das Schmerzmittel ließ nach. Das ist ja so krass, die Nase voll geschwollen, die Tamponagen, nichts kann so richtig ablaufen. Es drückt auf die Nebenhöhlen, es drückt auf die Zähne, es drückt auf die Stirn, auf die Ohren. Digga, Ich habe wirklich, und dann musste ich die nächsten Tage mit Martin ein Video schneiden. Und ich saß da neben ihm und ich habe wirklich nur geguckt wann. Ich habe parallel Novalgien und Ibuprofen 800 genommen. Mhm. Beides so Höchstdosis, immer dreimal täglich. Und es hat gefühlt nicht geholfen. Und ich war trotzdem wie so ein Junkie, immer so, oh ja, jetzt kann ich wieder was nehmen.
Aber nicht durch die Nase. Scheiße.
Nee, eben nicht. Der Scheiß, der wirklich Spaß macht, der war mir halt verwehrt gewesen, Christian. Ja. Und dann gehe ich zum Arzt an dem Freitag darauf, also 3 Tage habe ich damit gepennt. Und dann zieht er diese Tamponagen.
Schnell, langsam?
Das geht relativ schnell, aber ich weiß noch, ich musste so an die Worte von meinem Friseur denken. Also, ey, das ist, als wenn die dir dein Gehirn rausziehen. Weil die sind ja echt weit oben, ne? Und das sind ja nicht nur einfach so Watte, sondern das sind so gehärtete, keine Ahnung. Und dann sagt der Typ so zu mir,
oh,
so,
tränen die Augen, ich das
so ein junger Arzt. Und er so, ja, es wird jetzt unangenehm und so. Und dann zieht er mir die erste raus. Und es ist der eine, es gibt einen Moment beim Rausziehen, kurz vor, wo du denkst, oh, jetzt geht ein Schmerz los, den ich nicht aushalten kann. Und dann ist es aber auch schon vorbei. Und dann hat er so...
Na, weil das ist ja festgeschorft, ne?
So. Ja, und das ist einfach sehr dick drin, Digga. Also sehr eng. Und dann fasst er mir so auf die Schulter und sagt so, sie sind sehr, sehr tapfer. Und das hat mir dann sehr viel Kraft gegeben, auch für die zweite Tamponage. Und dann hat er die rausgezogen. Und ich so... Oh, es war so geil. Aber ich bin seitdem wirklich Nasenspray abhängig, Christian. Und sagt man ja auch, ne? Die Nase denkt dann ja auch, oh, dieses Mittel kommt, deswegen schwillt sie zu und so weiter und so fort. Und ich bin halt zu blöd, um diesen Zusammenhang zu erkennen, beziehungsweise darauf zu reagieren und zu sagen, okay, ich halte es jetzt einfach mal aus. Mhm. Das heißt, ich bin abhängig, Christian. Verstehst du?
Ich war das tatsächlich auch mal eine Zeit lang, weil das natürlich so geil frei macht.
Oh,
und das Problem ist ja,
so geil, ne?
Wenn du damit aufhörst, schwillt die Nase halt zuer, schönes Wort, als sie es normalerweise tut. Und da muss man dann durch. Also ich habe mich dann irgendwann gezwungen.
Wie lange hat das dann angehalten?
Nach einer Woche oder so.
Okay.
Also es war schon eine doofe Woche. Aber ich bin in Urlaub irgendwo gefahren und habe gesagt so, ey, ich nehme da jetzt kein Nasenspray einfach
mit. Wie lange hast du das genommen?
Ich habe das sicherlich, weil ich hatte mal so Sinusitis, wo du immer, weißt du, immer auf den Bronchien, dann ist wieder eine Nase und dann wieder Husten, geht immer hin und her.
Ja.
Und ich bin da nicht wirklich rausgekommen und ich habe sicherlich ein Jahr lang oder so war ich richtig, hing ich echt am Nasenspray. Und das war für mich dann, ja, ist geil, aber es war für mich dann normal, bis dann irgendjemand gesagt hat, ey, du kannst gar nicht mehr ohne. Ich so, fuck, stimmt.
Sei leise.
Ja,
du bist eh nicht mein Freund, geh mal.
Also das war eine richtig beschissene Woche, aber dann hat es wieder aufgehört. Und jetzt nehme ich nur Nasenspray, wenn ich mal so ein bisschen erkältet bin und direkt vorm Konzert ich halt so klinge. So,
ja.
Dass ich dann,
ist das nicht auch Teil ein bisschen eurer Identität? Dass du so,
nee, das war Jan Delay, da verwechselst du mich. Das ist ein anderer Hamburger.
Okay. Oh ja. Lass ihn mal in Ruhe, Digga.
Hä? Ey, Jan Delay, beste Synchronstimme von Ich einfach unverbesserlich.
Ja.
Hast du den gesehen?
Nee.
Mit Rosa schon?
Nee.
Mit den Minions, der Film? Okay, der
Jan... Zu Hause wird nur gemalt, Namen getanzt.
Okay, wenn sie 16 ist und ihr guckt den Film, dann Synchronstimme von dem Bösewicht im ersten Minions-Film ist auf Deutsch Jan Delay.
Okay, verstehe.
Ich bin Vector. Oh ja.
Und er muss sich eigentlich gar nicht richtig verstellen, weil er einfach so, also es ist halt witzig, wenn man Jan Delay halt einfach kennt und ich höre halt einfach, hab Beginner ja in 90ern schon gehört so und du hast das halt so drin und ich habe den Film gesehen und ich wusste es nicht und ich, du kannst halt dann den Charakter nicht mehr sehen, ohne dass du einfach Jan Delay im Kopf hast. So.
Okay.
Funktioniert einfach nicht.
Ja,
aber hast du gut vertragen, die Nasen-OPs? Jetzt cool? Oder
ja, jetzt ist cool. Ich darf halt jetzt erstmal nicht boxen. Das nervt mich ein bisschen. Ich habe mir jetzt gesagt, ich fange so Mitte, Ende so Oktober wieder an.
Kannst du treten?
Ja, aber es ist... Digi, man muss tatsächlich sagen, ich habe halt wirklich... Also, sie ist jetzt auch nicht gerade, ne? Ich habe auch noch diesen Cut hier drüber. Und der so langsam auch verheilt. Auf jeden Fall hat sich für mich erstmal erledigt, Nasenscheidewand. Das war ja immer eine Überlegung, weil das ist wirklich... Da kannst du ein paar Monate nichts machen und dann...
Weil die schief ist und so ein bisschen verstopftes Nasenloch dadurch hast, oder was?
Genau, sie ist schief und dadurch habe ich halt echt immer im Winter ein Ohr zu...
Ja.
Ne, dieser Klassiker. Aber da habe ich mir wirklich gesagt, ey, wenn mir irgendwann so diese Kampfsportgeschichte nicht mehr so Spaß bringt, ich sage, scheiß drauf, dann würde ich das vielleicht machen. Aber nicht jetzt, um mich nach 6 Monaten einfach. Und gerade das, die Scheidewand ist ja, glaube ich, eher ein Knorpel sogar.
Kann man das nicht mitmachen gleich?
Nee, das sind 2 verschiedene OPs. Das sind 2 verschiedene OPs.
Was genau war die OP?
Nasenrücken gebrochen.
Ja, genau, aber was wird da gemacht?
Der wird einfach gerichtet, draufgeschoben. Pack.
Ah, okay. Und dafür
so
muss man
einen Haken rein, in die Nase, zack, und setzen den drauf. Bei einer Nasenscheidewand wirst du filettiert. Die schneiden deine Nase auf, klappen sie hoch. Wirklich, und machen das. Ist viel längerer Prozess, der viel ekligere. Deswegen, also vielleicht irgendwann lasse ich mir ein schönes Stupsnäschen machen, aber dann sollte man auf jeden Fall nicht mehr so einen Sport machen.
Was, hast du jetzt noch Schmerzen?
Nö. Okay. Nö, ich habe keine Schmerzen. Also das ging dann auch relativ schnell vorbei. Du merkst halt, wenn du sie berührst, ich bin ja ein großer Popler, ne? Also ich bin jetzt sehr, sehr sachte am Popeln. Mhm. Aber sie schmecken noch genauso gut, deswegen.
Ja, sensibel popeln.
Ja, sensibel
popeln. Hast du vor der OP dann ein paar Popel aufbewahrt? Weil, egal.
Ich habe ja so eine Sammlung, ne, ja, wo ich dann halt sage, also ich bin da schon an einige wirklich Classics mittlerweile rangegangen, hab gesagt, komm, bist du fertig. Ich wollte dich eigentlich irgendwann weiterschenken.
Oh, furchtbar.
Ja, Christian, ansonsten, was hat dich, erzähl doch mal, wir haben uns jetzt auch nicht gesehen, was hat dich bewegt?
Also, was mich tatsächlich bewegt hat, ist immer noch die offene Frage, kommen jetzt heute die Charts oder nicht? Wir haben ja jetzt Montag, es kam ja jetzt...
Heute kommen die Charts.
Heute kommen die Charts.
Ich kann es dir aber schon sagen, wir sind auf 2 gegangen. Mhm. Wirklich, Christian, ein maximal, also, pass auf, wir müssen das anders sagen, genau. Auf der einen Seite waren wir uns sehr sicher mit dem, was wir verkauft haben. Ne? Wir haben wirklich eine treue Fanschaft, die...
Du meinst, ihr habt 100 Alben verkauft.
100 Alben kauft, und wir waren sehr, wirklich sehr euphorisch, und wir dachten, boah, eigentlich holen wir uns das Ding. Wir haben aber nicht gecheckt, dass Raff auch veröffentlicht hat.
Raff Camora.
Raff Camora. Mhm. Der, das muss ich auch immer sagen...
War der nicht schon mal mit euch in der Woche...
Nee.
Oder war, ach, das war eine andere Band bei uns aus dem Studio, aber der, nee, der war schon mal Konkurrenz.
Nein, der ist halt, Bro, der ist auch self-made, ne? Also der hat wirklich auch ewig gehustelt, und ich gönne dem das, und das ist natürlich sehr, sehr large, und der hat nicht mal über Amazon und so verkauft, das heißt, wir haben es irgendwie gar nicht mitbekommen, und der hat sich die 1 geholt und wir haben die 2. Meine Güte, aber 2 ist halt, also war die Frage ja, aber nicht, dass ihr noch Dritter oder Vierter werdet oder Fünfter. Keine Ahnung, vielleicht sind wir das jetzt auch noch geworden, ne?
Na,
das
dieser K-Pop-Kram war ja auch hinter euch, der war auch hinter uns.
The winner takes it all. Mhm. Ob ich jetzt 2 oder 7 bin, ist mir wirklich scheißegal. Die 1 wäre cool gewesen, weil es halt wieder so für eine Band wie uns, die irgendwie wieder legendär kein einziges Interview zum Album gemacht hat, wirklich Playlisten immer so eine einzige bekommt, kein Feuilleton, kein dies, jenes, und man denkt so, ey, wir sind wirklich eine der größten, meist gestreamten so deutschen Punk-Rock-Bands irgendwie, und ihr seid einfach, ihr seid so ignorant, dass ihr nicht darüber redet, aber ist alles cool. Und da kommen wir dann zum anderen Punkt. Auf der anderen Seite freut man sich natürlich, dass man sich über all die Jahre wirklich eine Fanbase aufgebaut hat, die einen halt wirklich so supporten und so viel von den Vinyls haben wollen und sagen wollen, ey, die Platte will ich gerne so haben und ich will die auch nochmal so haben und so. Und
ja, das ist verrückt, ne? Die Wiederholungstäter.
Und davon zehren wir, und das ist aber etwas, worauf ich sehr stolz bin, weil es natürlich zeigt, dass die Leute sich auch mit uns und unserem Struggle identifizieren, und das ist das Schöne daran, deswegen ist es ein bisschen auch egal. Die Tour ist schon zur Hälfte, die ist in 6 Monaten, die Tour ist schon zur Hälfte irgendwie ausverkauft.
Würde ich auch total gern vielleicht auf die Gästeliste.
Christian, wir haben so eine Gästeliste für Wohlhabende.
Also für Sponsoren.
Da kannst du gerne für 180 Euro dir ein Ticket auch schießen. Nee, also alles gut, aber das war, natürlich hätte man irgendwie, das zeigt einfach wieder, rechne nie mit irgendetwas.
Ja,
so, man darf sich nie in irgendwas zu sicher sein. Aber irgendwie habe ich auch wieder gemerkt, bin ich relativ gut da drin, so wahrscheinlich, weil man so viel Erfahrung hat, auch mit Enttäuschung umzugehen.
Ja, du, für uns war das ähnlich, und also wenn ich für uns sage, muss ich aus 2 Perspektiven. Das eine ist das Studio. Wir haben jetzt innerhalb von, weiß nicht, 6 Wochen oder so, kam jede Woche irgendwie ein Album, was bei uns oder mit unserem Studio zusammenhing. Und wir sind die ganze Zeit bis auf einmal an der 1 vorbeigerasselt. Ja. Das heißt, theoretisch wäre alles so gegangen, wie wir dachten, hätten wir, keine Ahnung, 4, 5 Einsen hintereinander geballert. Das wäre halt, ist für so ein Studio natürlich irgendwie noch krasser, weil in der Studiowelt sowas nochmal noch einen anderen Wert hat. Und für Lord of Lost, bei uns war es auch so, wir wussten, ey.
Ihr seid jetzt mit eurem ersten Teil gekommen.
Genau, das ist ja eine Trilogie.
Wann ist die gekommen?
8.8.
Am 8.8. Genau. 88, deine Zahl, das ist dir wichtig, hast du ja erzählt.
Genau, also wir selber sehen diese Trilogie als ein Album, das möchte ich gern so verstehen, aber natürlich de facto für die Charts sind es 3 Alben.
Ja.
Und wir sind auch raus und wir dachten so, ey, alles geil, immer geguckt, wer released eigentlich, irgendwie nichts gesehen und dann so auf einmal gesehen, Reezy.
Ja, Reezy
ist ja ein Reason-Rapper, Sohn von D-Flame, glaube ich.
Ja,
ne?
Genau, und, Flames Sohn.
Und Alter, ich gucke nur so auf das Spotify, okay, wie viel hat der nur schon bei Spotify gestreamt? Hab mal so die Streams zusammengezählt und er hatte irgendwie in der Release-Woche schon von den Singles, die er vorher hatte, 50 Millionen Streams. So, und wenn du weißt, 1 Million Stream auf Spotify, keine Ahnung, ergeben ungefähr 4.000 Euro Umsatz oder so. Ich meine, dann kann man sich schon errechnen, wo der so ist. Und wussten wir, okay, 1 wird's nix. Wir, okay, lass um die 2 irgendwie kämpfen. Ist einfach nur für uns, weil wir waren, vor der 1 hatten wir die 2.
Ja. Ne?
Also wir hatten mit Blood and Glitter die 1 und vor der 1 hatten wir die 2. So, ey, nochmal eine 2 wäre geil. Weil du weißt ja, viele da draußen, gerade von den Hatern, die sehen ja nur die Zahl.
Ja.
Ich sage, wenn wir jetzt eine 3 machen, dann bekommen die quasi ihre Abstiegstheorien bestätigt.
Ja.
Und da hat man ja doch ein bisschen Stolz. Ja, und dann ist Machine Gun Kelly so von hinten an uns vorbei und hat, glaube ich, mit ungefähr einem Wert von 100 CDs uns überholt. Also nix.
Seid ihr auf die 3 gegangen?
Wir sind auf die 3, aber so knapp. Ich so, boah. Und ich musste mich dann auch so ein bisschen leveln, weil ich dachte, ey, unterm Strich, klar, die 1 ist geil. Und ob man dann auf der 2 ist oder auf der 7, was du sagst, ist eigentlich egal. Aber ich hätte trotzdem gerne die 2 noch gemacht. Ich bin super stolz, weil, ey, es ist unser... Wir haben noch nie in einer Albumwoche so viel verkauft.
Ja.
So, trotzdem war es halt dann nicht die 1, sondern die 3. Aber irgendwie dachte ich so, ey, dass man mal sagen kann, man kämpft mit so jemand wie Machine Gun Kelly, mit einem internationalen Artist.
Ja, ja.
Irgendwie ganz vorne in den Charts, ist trotzdem schon cool.
Ja,
so.
Ey,
aber es ist unterm Strich, ist es auch immer Lotto spielen.
Bei uns auch, ne? Wir haben die beste erste Woche hingelegt ever. Und auch was Streaming und alles angeht. Und ja,
mit ja,
erstmal zu Penny auf 1 gegangen und mit dem halt nicht. Meine Güte, also ich, für mich ist sowieso eher wichtig, wie sich ein Album auf Zeit entwickelt. Weißt du, wie viele Songs...
Natürlich, ich rede ja auch nur von dem Moment.
Wie viele Songs von einer Platte bleiben irgendwie hängen? Weißt du, wie viele Songs von der Platte sagst du, nee, den spiele ich auf jeden Fall live, weil das ist voll geil, der geht richtig ab. Und das ist für mich dann immer eigentlich eher der Gradmesser, ob wir eine Platte gemacht haben, mit der ich auch im Nachhinein zufrieden bin oder wenn ich denke so, ey, von 13 Songs spielen wir irgendwie nur einen. Ne?
Ja, ja.
So, dann,
was ist nach 5 Jahren von dem Album noch, wo man sagt, der bewegt einen selber?
So, da hat man Bock, ja. Den hat man, bei dem weiß man, boah, live geht der ab und so weiter und so fort. Ne? Und ja,
aber wir haben, also was mich total freut, dass jetzt echt so ein paar Nummern dabei waren, wo du richtig merkst, wie die Leute bewegen und auf so unterschiedliche Art und Weise. Ich liebe Vielfalt in der eigenen Musik und
ja.
Das ist bei euch ja auch so. Also ihr habt Songs fürs Moshpit, ihr habt Songs zum Weinen und irgendwie alles dazwischen. Und bei uns war es auch so 2 Songs, die nicht unterschiedlicher sein können. Einmal der mit dem Finn.
Den fand ich so geil,
genau, der hat halt auch... Ich meine, der hat einfach eine riesen Fanschar, ne?
Den
und durch den
ich
ganzen
so,
ESC.
So geil, diesen Song, Digga.
Der hat halt so schnell gestreamt und ist so schnell auf 1 Million Video-Views.
Ja.
Und wenn du dir die Spotify-Statistik gerade anschaust, von den letzten 28 Tagen sind das ja immer,
ja.
Ist Finnland so weit vorne. Also in Helsinki zum Beispiel wird Lord of Lost gerade 10-mal so viel, Alter, 10-mal so viel gestreamt wie Lord of Lost. Und in ganz Finnland, ich glaube.
Ihr spielt da jetzt auch, ne?
Tun wir, ja.
Wann?
Aber nächstes Jahr März oder so. Weiß ich, wir haben Europa-Tour März durch 19 Länder.
Digga.
So, aber wenn du dir mal überlegst, ja, Finnland, da wohnen 4 Millionen Leute oder 5. Hier in Deutschland so 80, 90, 100, kann, also wir sagen mal in Deutschland 20 mal so viel.
Ja.
Aber in Finnland wird 5-mal so viel Lord of Lost gehört wie in Deutschland.
Krass.
Das heißt, unterm Strich, also...
Der hat auf jeden Fall was gemacht für euch.
Also es ist crazy. Und was am meisten tatsächlich bis jetzt die Leute bewegt, ist Light Can Only Shine in the Darkness, der Song, wo wir Video mit Carina gedreht haben.
Ja, voll.
Und ich muss sagen, ich glaube, sie hat da auch echt einen Teil zu diesem Erfolg beigetragen, durch das, wie sie spielt. Vielleicht nochmal kurz für die, die es wissen, die anderen Fans, Carina wird euch sicherlich bekannt sein durch Swiss und die anderen Touren, maßgeblich hinter der Kamera, durch Social Media oder eben auch als Tourmanagerin. Und für Lord of Lost Fans, Carina ist die Hauptdarstellerin aus dem Video von dem Song mit Within Temptation. Und genauso kam es ja auch. Ich habe beim drüber nachdenken über diese Video-Story, habe ich immer so Carinas Gesicht im Kopf gehabt. Und wir haben sie gefragt und obwohl sie meinte, ja, ich bin doch keine Schauspielerin, ich so, doch, ich glaube schon.
Und nein, sie meinte zuerst, eure Mucke ist uncool. Ne?
Also, ey, das muss ich rausschneiden. Aber die hat das so krass gespielt. Also es berührt mich immer noch zu Tränen, das Video, wenn ich sie sehe. Sie ist einfach echt unglaublich.
Es rührt dich zu Tränen.
Ja.
Geil.
Ja,
ja, ansonsten, was rührt mich zu Tränen, Christian?
Erzähl, was ist bei dir
gestern
los? Wollen wir über Charlie Kirk reden?
Lass uns gleich über Charlie Kirk. Ich würde kurz vielleicht einmal die Öffnung dazu machen.
Bitte.
Gestern Landtagswahlen in NRW.
Oh, habe ich nicht mitbekommen.
Ja, die AfD hat sich verdreifacht auf 15%.
Mhm.
Es gibt Gegenden wie...
Zum Glück immer noch relativ wenig, aber...
Ja gut, aber ne, also NRW war halt voll SPD-Kernland und SPD hatte, glaube ich, auch verloren.
Arbeiterland halt,
und
ne?
Und NRW, genau, es gibt da so Gegenden, Gelsenkirchen, Duisburg.
Gelsenkirchen, ja.
Wo die zum
alles
Teil die AfD
Kohle abbauen,
60%
was?
Wählerstimmen gefangen hat, die AfD. Und ich glaube, und das finde ich so krass, dass sich die AfD catcht irgendwie so den Vibe des kleinen Mannes und der kleinen Frau, die so...
Man tut aber eigentlich nur was für die Leute mit Geld.
Mit Geld, das ist ja das Absurde, ne? Also es sind alles irgendwelche Leute mit Geld, irgendwie, ob du Alice Weidel oder dir den Kra anguckst, das sind alles Lobbyisten und Leute, die irgendwie... zu Geld gekommen sind.
Ja, auch das, was letztendlich die AfD, also deren Parteiwahlprogramm, was die letztendlich machen.
Genau, für reiche
die
Leute.
Eigentlich nur was für Leute mit Geld.
Und es ist aber so absurd, weil irgendwie, und das ist ja in den USA, und da sind wir auch bei den USA, bei Donald Trump nichts anderes. Also, ey, diese Regierung besteht aus Milliardären und aus irgendwelchen Tech-Leuten und aus reichen Menschen, die aber den kleinen Mann und der kleinen Frau das Gefühl vermitteln, nee, Diggi, ich mach hier Politik für dich. Und ich glaube, es ist mittlerweile so ein Cocktail geworden, der irgendwie anfing mit Migration und da sind zu viele Ausländer. Und sich jetzt ein bisschen so verbunden hat, und es passt natürlich auch zum Migrationsthema, mit so einer, ja, Stück weit subtilen, Stück weit abstrakten, Stück weit natürlich auch total greifbaren Abstiegsangst. Ne? Also, Kohle-Leute sind ja das beste Beispiel. So, ja. Leute, also
ja, Kohle, die Kohle große hat, Zeit ist vorbei, schon
Kohle
lange,
hat
ne?
ausgedient. Ne? Also ja. Uns ist allen bewusst, dass das eine Technologie ist, die nicht für die Zukunft bestimmt ist. Und die Leute, die da viel, also immer Arbeit hatten, ne? Der Pott hat geboomt, Stahl und so weiter und so fort. Diese ganzen Industrien sind nicht mehr das, wovon man spricht, wenn man von Zukunft spricht. Und dieser Abstieg, den die Leute sozusagen dabei empfinden, auf ich werde nicht mehr gebraucht, meine Kompetenz wird nicht mehr gebraucht und guck mal jetzt hier nebenan, die ganzen Rumänen, Bulgaren, die kriegen das ganze Geld vom Staat in den Arsch geschoben und bla bla bla. Dieser ganze Cocktail, der da in den Köpfen der Menschen entsteht, der führt dazu, dass sie das Gefühl haben, das hat gar nichts mehr mit Protest zu tun, sondern die haben das Gefühl, die Parteien, auf die wir immer bauen konnten, und besonders die SPD, die haben uns im Stich gelassen. Und das ist ein bisschen so wie die Enttäuschung eines Kindes mit den Eltern, weißt du? Also der eine, auf den du immer gesetzt hast, der dich im Stich lässt, das nimmst du nochmal viel übler als jemanden, auf den du gar nicht so gesetzt hast. Und deswegen, glaube ich, leidet die CDU da nicht so drunter wie zum Beispiel die SPD. Und in den USA ist es das Gleiche. Und
es ist witzig, dass du sagst, wie mit den Jugendlichen, den Eltern, weil es ist tatsächlich ja das, was Gesellschaften alle paar Generationen oder manchmal auch schneller, je nachdem, was im Wandel passiert, durchmachen, hat was Pubertäres.
100%.
So.
Genau, also, und da passt auch dieser dieser Slang, der Jargon von der AfD dazu. Sachen, die du nicht sagen durftest, die sagst du jetzt. Ne? Also die Leute, denen du jetzt folgst, die sagen die Sachen, die deinen Eltern als unsagbar galten. Mhm. Ne? So, Remigration, Deutschland sind wir, die gehören nicht nach Deutschland und so weiter und so fort. Ja, und ich glaube, dass das ein Problem ist und ja, die Asylzahlen gehen zurück. Es ist eigentlich, ist das Problem der Wirtschaft viel größer gerade. Ne? Wie kriegt man das wieder angekurbelt?
Ja, die deutsche Autoindustrie hat quasi, ist absehbar vor einem, also ist schon in der Zäsur und ist absehbar vor einem großen Abstieg.
Und das vergessen die Leute ja auch. Also ein Grund, warum gewisse Industrien halt nicht mehr mithalten können, ist halt der, dass wir eine Demokratie sind. Wir haben einen Mindestlohn. Wir haben geregelte Arbeitszeiten. Also lauter tolle Sachen, weißt du, die den Sozialstaat...
Also möchtest du dich jetzt auch für eine Diktatur aussprechen?
Nein, aber verstehst du, es ist halt was anderes, ob du in China produzierst, noch subventioniert wirst vom Staat und irgendwie irgendwelche Arbeitssklaven, meistens Uiguren oder so, für minimales Geld oder umsonst für dich arbeiten lässt, darauf scheißt, wie es denen geht und ob da einer krank ist und was die für Urlaub wollen. Oder ob du halt in Deutschland produzierst, wo es für alles Regeln gibt, die natürlich am Ende immer dazu gemacht wurden, für alle es möglichst fair zu gestalten. Wir haben da ja mal drüber geredet, auch Bürokratie. Ja, Bürokratie muss weg. Ja, ihr werdet euch aber wundern, weil Bürokratie ist eigentlich der Garant dafür, dass es für alle möglichst fair ist. Ne? Dass jeder irgendwie das Gefühl hat, ich komme nicht zu kurz. Deswegen gibt es so viele Regeln, dass man sagt, hier und da ist aber eine Ausnahmeregelung, weil sonst sind die und die und die benachteiligt. Deswegen muss das erst beantragt werden und so weiter und so fort. Und das haben diese Länder nicht. Die sagen, nö, ist doch egal. So, die arbeiten jetzt für kein Geld. Und das wird billig gekauft und so weiter und so fort. Und das ist halt ein Problem der Demokratie. Und deswegen, glaube ich, fühlen sich die Leute manchmal davon so gelähmt und haben das Gefühl, oh, in der Autokratie, da bewegt sich was. Ne? Und dann guckst du jetzt in die Staaten und siehst einen Donald Trump, der sich halt wie ein Autokrat schon benimmt. Und
ja, und tatsächlich nicht nur in seiner Ausdrucksweise, sondern auch in dem, was er tut. Also, dass er aber weiß, also zum Beispiel solche Sachen wie Nationalgarde in Städte schicken, wo eigentlich...
vor allem demokratische Städte.
Genau, natürlich, demokratische Städte. Und Teilaspekte dieser Aktion eigentlich gar nicht dem Gesetz entsprechen, aber genau weiß, bis das geprüft ist und bis das durch ist und bis das dann gesagt wird, ey, hättest du gar nicht machen dürfen, ist es eigentlich auch schon zu spät, dann hat er es auch schon gemacht. Und also das finde ich halt krass, ne? Wir haben Donald Trump als mit autokratischen Aussagen schon lange erlebt. Es hat dabei eher so einen populistischen, reißerischen, es war eher so wie jemand, der halt in Bildzeitungssprache sich ausdrückt, spricht, der aber zumindest, was the big picture anging, man das Gefühl hatte, er bewegt sich zumindest in seiner ersten Amtszeit halbwegs in der Schiene, in der sich ein US-Präsident, halbwegs, in der sich ein US-Präsident bewegt. Inzwischen ist das, was er tut, tatsächlich, also es sind tatsächlich auch autokratische, diktatorisch sich anfühlende oder vielleicht sogar so zu interpretierende Aktionen dabei, wo ich denke, Alter, es ist so krass. Und so Stück für Stück, ne? Es wird so Stück für Stück so mehr. Ich weiß nicht, ob das doch bewusst passiert, wo denkst du, ey, wenn wir das so Stück für Stück machen, gewöhnen sich die Leute ja so dran. Weißt du, nicht gleich mit der Tür ins Haus, sondern einfach immer ein bisschen mehr davon und immer ein bisschen mehr Normalität reinbringen, dass diese Aktionen, die eigentlich nicht sein dürfen, Standard werden.
Die Politik der kleinen Schritte. Und das ist so witzig, in der Bild-Zeitung war jetzt so eine Überschrift nach diesem Charlie-Kirk-Attentat, Spaltung und Hetze. Experte sagen...
Kennt ihr nicht?
Wo Experten sagen jetzt, wozu das, ob das auch bei uns in Deutschland ein Thema sein kann. Und da dachte ich so, es ist sehr witzig, wenn die Bild-Zeitung Experten heranholen muss zum Thema Spaltung und Hetze.
Die sind doch die Experten
für Spaltung und Hetze. Damit macht ihr euer Geschäft seit Ewigkeiten. Und in den USA ist es ja auch ein Stück weiter. Ne? Also das ist ja das, was er gemacht hat. Spaltung und Hetze. Sachen, die unsagbar waren, werden auf einmal sagbar. Und als nächstes werden Sachen, die man nicht tun konnte, werden auf einmal getan. Und er sagt, guck mal, ich mach, prüf das doch mal. Und wie du sagst, und auf der anderen Seite entsteht dadurch natürlich eine Spaltung, weil Menschen darunter einfach leiden.
Beziehungsweise wird die Spaltung, die es dort schon gibt, extrem.
Genau, und extremer, dann hast du halt Leute wie Charlie Kirk.
Vielleicht kurz einmal für die da draußen, die es nicht mitbekommen haben, willst du kurz mal was zu Charlie Kirk
ja, sagen? Charlie Kirk ist ein super junger Typ gewesen, 31, der schon, glaube ich, mit 21 eine Stiftung gegründet hat, die sich sozusagen damit befasst hat, christliche Werte, konservative Werte und so weiter und so fort und Politik zu pushen. Und da war der unfassbar erfolgreich. Und ich bin sicher, viele von den ZuhörerInnen kennen Charlie Kirk auch aus so YouTube-Shorts oder TikTok-Reels.
Und eigentlich also rechtsextremer Podcast.
Genau, kann man und der sagen. Ist alles genau. Mögliche. Ne? Und er war halt besonders bekannt dafür, dass er halt so an Unicampusse gegangen ist und mit den Leuten diskutiert hat und halt immer seine sehr schnelle Takes auch immer gemacht hat. Also nicht lange geredet hat.
Unter dem Motto Prove me wrong.
Prove me wrong. Ja. Und dann hat er, genau, also wahnsinnige Takes, also er war absoluter Abtreibungsgegner.
Man muss sagen, rhetorisch unglaublich gut.
Ey.
Und das ist das Problem, ne? Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin kein Charlie Kirk Fan oder gewesen, weil ne, er ist ja nun tot. Es wurde ein Attentat auf ihn verübt, er wurde erschossen bei einer seiner Campus Lesungen, wollte ich gerade Diskussionen. Aber das ist genau das Ding. Ein Typ, der rhetorisch so schnell war, so schlagfertig und so gut war, dass der tatsächlich die Leute millionenfach um sich gesammelt hat und auch einer der großen Trump-Flüsterer geworden ist dadurch.
Also es gibt viele, die sagen, dass er eigentlich Trump die Wahl gewonnen hat, ne? Weil er vor allem so
die jungen Leute gecatcht hat, ne?
Auch wie Joe Rogan, ja, vor allem junge Männer, ne?
Ja.
So, also das muss man schon sagen. Und leider Gottes auch, und wir reden ja hier objektiv, der hat ekelhafte Sachen gesagt. Aber er war nicht nur sehr intelligent und sehr, sehr, sehr guter Redner, er war auch auf eine gewisse Art und Weise sympathisch. Aber es gibt auch so Takes, wo er, ich glaube, da war er an Yale, also ist er an Top-Unis gegangen und hat diskutiert. Und die haben ihn halt auseinandergenommen, ne? Und das war halt sehr, sehr witzig, weil du halt gemerkt hast, okay, der hat sich halt auch immer damit gebrüstet, ich habe nicht studiert. Aber ich bin gebildet, weil ich habe viel gelesen. Und das war er auf eine gewisse Art und Weise. Aber er hat natürlich sich das auch schon immer so gedreht, wie er Bock hatte. Und das hat dann halt an Highschools oder so Community Colleges oftmals gereicht in der Diskussion. Aber als er dann halt wirklich mit Elite-Studenten diskutiert hat, ist er halt auch baden gegangen.
Ja, ne? Natürlich.
Und man muss einfach sagen, dass der ein paar Sachen gemacht hat, die meiner Meinung nach schon sinnbildlich auch dafür sind, wie Politik funktionieren kann und muss. Du musst rausgehen zu den Leuten. Also Bürgernähe und dich dem Diskurs mit dem Einzelnen stellen, ist meiner Meinung nach heute unerlässlich. Und du musst eben auch das dann für die Socials ausschlachten, dass alle sehen, was für ein bürgernaher Typ ist. Und das ist er, der ist zu diesen Campusen gegangen und hat sich mit den Leuten abgesammelt.
Das hat er quasi objektiv betrachtet sehr gut gemacht, leider aus meiner Sicht für die falsche Seite.
So. Genau.
Und das ist halt so schade. Und das Problem, was jetzt entsteht, ne, er wurde jetzt eben erschossen, wurde in den Hals getroffen, ist kurz danach verstorben. Und das sorgt natürlich dafür, dass jemand dann als enger Trump-Verbündeter, der wird jetzt zum Märtyrer.
Genau.
So, das heißt, 100%. Alles das, was er gemacht hat vorher, ist jetzt nicht nur irgendwie hilfreich gewesen, sondern heldenhaft. Ja, er ist jetzt einer der großen Magerhelden, der großen Mager-Märtyrer und sorgt natürlich dafür, dass so eine Spaltung noch extrem viel mehr vorangetrieben wird. Ich habe was gesehen von seiner Witwe, die eine Ansprache gemacht hat, die dann gesagt hat...
Was ist denn mit der los, oder?
Klar, die hat ihren Mann verloren. Ich glaube, die haben auch ein Kind oder Kinder.
Zwei Kinder.
Und natürlich, der unerträgliche Schmerz, die Person, die man liebt, mit der man zusammen Kinder hat, zu verlieren, ein Schmerz, den ich glücklicherweise nicht erfahren habe, aber man kann ihn sich nur ausmalen, wie schlimm es ist. Andere werden es wissen. Klar ist das krass, aber wie sehr sie jetzt klar gemacht hat, dass sie diesen Kampf in noch extremer fortführen wird, wie sie auch aufpusht und sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, es hatte schon was von, also es hätte eigentlich nur noch in dieser Ansprache von ihr gefehlt zu sagen, greift zu euren Waffen, Bürgerkrieg startet heute.
Sie hat doch gesagt, du weißt nicht, adressiert an den Attentäter, du weißt nicht, was du ausgelöst hast. Also sie hat die Fratze des Hasses gezeigt. Genauso Donald Trump. Also als von einem Präsident erwartest du doch, dass er als erstes nach so einem Attentat ans Mikro geht.
Und beruhigt.
Und sagt, Leute, ja, das sind absolute Horrortat eines Einzeltäters. Bitte, bitte, bitte seid euch bewusst, dass Diskurs immer stattfinden muss und dass es okay ist, eine andere Meinung zu haben. Und wir wollen diese Kultur hier auch so aufrechterhalten, dass man diskutiert miteinander. Sowas wollen wir nicht. Aber er hat es gleich gesagt, ja, diese Left-Wing-Lunatics, die sind schuld daran und so. Also
war der Schütze tatsächlich, also ich habe auch überlegt, was machen sie? Nehmen sie jetzt irgendeinen, keine Ahnung, irgendein beliebiges arabischsprachiges Land und stellen irgendjemand an Pranger, um da sich einen neuen Sündenbock zu holen. Weißt du, das wäre jetzt auch eine typische Ami-Aktion. Russen können sie gerade nicht nehmen. Also weiß ja nicht, denken sie sich irgendeinen Schützen aus, ne? Um ein Feindbild zu erzeugen. Oder sie haben ja jetzt den gefasst, genau, der es vermutlich war. Ich habe noch nicht genug recherchiert, was ist das für ein Typ? Ist das Left-Wing Radical oder also, war das einfach ein
Waffennah? Das ist schon ziemlich absurd, ne? Der Typ, die haben dann seine Flinte gefunden im Wald und da hat er so irgendwie so Antifa-Parolen eingeritzt. Also es ist ein bisschen wie der Attentäter, der sein Perso im Bus...
Das habe ich gelesen, ist aber sowas wie "When if you read this, you're gay".
Ja,
lol,
und
oder
irgendwas,
keine Ahnung.
Trans, bla und Antifa, mhm, und so weiter. Also wo man denkt so, okay, und na egal. Auf jeden Fall wurde der dabei... es gibt ja diese Videoaufnahmen. Und sein Vater...
Wieder abhaut übers Dach, meinst du?
Genau. Und sein Vater, ein ehemaliger Cop, hat das gesehen und hat ihn konfrontiert und gesagt, das bist doch du. Und hat das zugegeben. Und haben sie richtig im Stil eines Amerikaners den Priester gerufen. Und der hat mit ihm geredet und hat gesagt, stell dich. Und so ist er quasi aufgeflogen von der eigenen Familie, die...
Also
alle,
ist jetzt schon klar, es wird einen Film drüber geben.
Die alle komplett republikanisch immer wählen. Mhm. Er war nicht als Wähler registriert, glaube ich, aber auch ein Waffennah. Und da siehst du auch wieder, ne? Also die Eltern ballern durch die Gegend, du ballerst durch die Gegend. Ja, also, ne? Und auch da Charlie Kirk, und das ist ja auch ein bisschen so die Ironie, der war ja totaler Waffenbefürworter und hat sogar gesagt, es wird noch einige Tote brauchen, um dieses Recht weiterhin zu zementieren, dass jeder seine Waffe darf. Und dann wird er erschossen. Wo man halt denkt so, kommt ihr eigentlich nie auf die Idee, dass weniger Waffen auch zu weniger Toten führen würden?
Ja, weißt du, was mich daran so ärgert, ist, dass man bis jetzt, bis auf sehr wenige Ausnahmen, eigentlich sagen konnte, dass wirklich tödliche Gewalt so gut wie nie von links ausging. Klar, da passiert viel oberflächliche Gewalt und dann werden, keine Ahnung, Autos angezündet am 1. Mai und auch viele Sachen, die Antifa macht, die ich nicht cool finde. Wenn das Auto von der, keine Ahnung, alleinerziehenden Mutter einer Sternschanze angezündet wird, hilft das auch keinem so.
Weißt du noch, wo die meinen Porsche Panamera angezündet haben?
Genau, natürlich, das war kacke. Und mein Lambo. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Aber dass wirklich diese tödliche Gewalt von links, die kannst du an der Hand abzählen. Und dass das natürlich Wasser auf die Mühlen derjenigen ist, die sagen, dass ja, linksradikal ist eine, ja, ist eine tödliche Bewegung.
Naja, linke Gewalt halt richtet sich eigentlich gegen ein unterdrückerisches, ausbeuterisches System.
Klar, aber du weißt, was ich meine.
So wird ja auch Gewalt gegen Polizei gerechtfertigt, wie auch immer man das jetzt findet, dass man sagt, ey, ihr als ausübende Kraft dieses Systems, ihr seid legitimiert, dass man euch angreifen darf, wenn ihr uns angreift, weil ihr übt die Macht dieses Systems aus. Aber Linke, ohne das jetzt werten zu wollen, aber linke Gewalt an sich richtet sich nicht gegen Menschen, das ist rechte Gewalt. Rechte Gewalt richtet sich immer gegen Schwächere,
genau, das wurde hier halt durchbrochen. Und das
genau, ist die Frage. Ich glaube, der war kein linker Digi, ehrlich gesagt. Also da gibt es auch seltsamerweise sehr wenige, der war auf jeden Fall ein unregistrierter, also nicht registrierter Wähler. Mhm. Das heißt, der hat nicht gewählt.
Also man weiß noch nicht genug über ihn. Weil du sagst, dass du auch so Antifa-Parolen auf den Patronen gefunden hast, also nicht du, genau, du hast die dort gefunden.
Ich war ja da.
Sorry, dass die dort gefunden wurden.
Ermittelt.
Ja, wo du gerade sagtest, Bildschlagzeile. Als ich heute Morgen einen Browser aufgemacht habe, um Adult-Filme zu...
natürlich.
Ich mache einen Browser auf, du hast ja dann immer diese Vorschläge. Bei Safari ist es zum Beispiel bei mir so, dann ist immer dieser ganze Scheiß, wo ich eigentlich nicht draufklicken will, so neuer T-Online-Artikel, neuer Dies-Artikel, bla 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 bla. Und da war ein Ding von Bild Online, wo dann gleich stand Charlie Kirk, Anschlag in USA, bla bla bla, und Bildschlagzeile, droht das auch bei uns?
Ja.
Und ich möchte euch sagen, ihr da draußen, nein, bei uns in Deutschland wird Charlie Kirk nicht auch erschossen. Nee. Das wird nicht passieren.
Ja,
also da kann ich euch beruhigen, das wird nicht passieren.
Die Frage stellt sich natürlich aber auf eine gewisse Art und Weise, ob am Ende ist es ja auch egal, ob jemand irgendwie verprügelt wird, der irgendwo seine Meinung sagt oder bedroht wird oder erstochen wird und so weiter und so fort. Ich meine, ey, wie hieß er noch, der... CDU-Politiker, der von einem Neonazi in seinem Haus erschossen wurde.
Ja, vergessen, aber ja. Mhm.
Also verstehst du, also in Deutschland ist so etwas auch schon passiert.
Ja.
Und, ich
wollte gerade eigentlich nur einen dummen Witz mit der Bildschlagzeile machen,
ja,
aber ist egal.
Ich habe es verstanden. Aber die Frage stellt sich ja trotzdem, wie nah ist das? Und ich glaube, dass wir schon noch mehr Demokratie hier haben und dass wir noch irgendwie auch mehr Bildung haben in der Breite, als vielleicht die USA. Aber, boah, Christian, ne, wir haben ja schon oft über unsere Escape Plans geredet. Und ich werde dann wahrscheinlich schon, also kann mir das gut vorstellen, dass ich dann, wenn das hier abgeht, auf mein Anwesen in den Bahamas einfach mich zurückziehe.
So. Was ich halt sagen muss, ich bin ja ein riesengroßer South Park-Fan seit vielen Jahren. Und es ist ja einfach immer der krasseste, direkteste Forecast, aber auch der krasseste Spiegel von dem, was aktuell passiert. Ja. Also die regulären South Park-Staffeln liefen ja eigentlich immer so, dass die vielleicht 2-3 Kernthemen hatten, aber ansonsten sich immer nach dem gerichtet haben, was gerade maßgeblich in der amerikanischen Politik und Gesellschaft passiert ist. Und die neue Staffel, wie die begonnen hat, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, früher war es ja so, dass Saddam Hussein ja mit Satan zusammen war in der Hölle.
Jetzt ist es.
Und jetzt ist es Trump.
Ja.
Und also was jetzt gerade in den USA passiert, ist natürlich Futter für die beste South Park-Staffel aller Zeiten.
Ja.
Und ich weiß, es ist echt makaber, das zu sagen, aber ich freue mich darauf, wie die das umsetzen, weil du sitzt da mal und denkst so, ja, Mann. So wie ihr quasi in der Lage seid, einen Spiegel zu bilden für die Gesellschaft, ist unfassbar, unfassbar gut. Ja, da sind wir wieder bei Fernsehen. Ey, wir haben so krasse Überleitungen. Jetzt haben wir den Bogen geschlossen von Last of Us zu South Park. Und ich glaube, wir haben noch nie dramaturgisch so gut performt. Das ist unsere 40. Folge, wir sind jetzt Ü40.
Ist das schon unsere 40. Folge?
Ja.
Boah, der.
Ja, ne?
Es ist so schön mit dir immer, diese Gespräche. Übrigens in 2 Wochen...
Sind wir zum Glück nicht allein, da haben wir jemanden.
Ne, haben wir einen sehr, sehr interessanten Gast, auf den ich mich wirklich freue, der auf jeden Fall zum Thema...
Friedrich Merz.
Genau, der auf jeden Fall zum Thema, wie erreicht man die jungen Leute, welche Form der Ansprache. Und das ist auch so jemand, der halt rausgeht und sich dem stellt und sich das gibt und nicht von zu Hause irgendwie einen erzählt. Und das bin ich sehr gespannt drauf. Es wäre vielleicht sogar mal ein Wunsch in der Folge von mir auch, ob wir da mal ein bisschen, wenn sich das so ergibt, vielleicht auch mal über die Stunde rüber gehen. Ich weiß, hier sind so Zeiten sehr wichtig,
ja,
Zahlen,
ja.
die 88 und so.
Ja. Aber vielleicht machen wir einfach 88 Minuten dann.
So. Also das wäre schon auch etwas, was ich mir dann wünschen würde, dass du es dann nicht gleich wieder so abwirkst, wenn du sagst, Stunde ist vorbei.
Ja, weil ihr seht das nicht, wenn Swiss redet, ich gebe ihm mal so Zeichen, er soll schneller reden oder aufhören. Ja,
schneller, und dann wird so hier so diese Kopfabgeste, dann wird ein Schild hochgehalten, wo drauf steht, fuck you, laber nicht.
Ich will ein Kind von dir.
Ja, hast du schon.
Ich will noch ein Kind von dir.
Ja, so, und deswegen. Also,
Klar, das wäre ein geiles Shirt bei Konzerten. Ich will noch ein Kind von dir sein. Yeah. Ich richtig gesagt. Ja, gut.
Ja, also ja. Ey, ich glaube, das ist die Zukunft von Politik, ist eben die, also das ist ja jetzt kein Wahnsinnsgeistesblitz von mir, dass man irgendwie Leute mit Charme und mit irgendwie Qualitäten braucht, die irgendwie die Leute auch abholt. Aber ich glaube, eine davon ist die, dass du das Gefühl haben willst, hier kommen Menschen, die verstehen uns, und selbst wenn sie uns nicht verstehen, dann kommen sie dahin, wo wir stehen, und wollen es wissen und geben sich das, weißt du, und erzählen nicht aus irgendwelchen Büros, Parteibüros und aus irgendwelchen Dings, wie wir uns fühlen sollen und wie es uns geht und warum wir unsolidarisch sind, sondern...
Und deshalb sollten Milliardäre auch keine Weltpolitik machen, weil die genau eben so weit weg sind von
Was will uns. Der ja. über die armen Leute erzählen? Ja. So.
Gut, das heißt, du und ich sollten nie Politiker werden.
So.
Das ist doch damit ein gutes Schlusswort. Dann freue ich mich auf übernächste Woche oder so. Und nicht vergessen, Live-Podcast.
Genau, Vorverkauf startet. Heute Mittwoch 13:23 Uhr. Wir posten natürlich die Links.
Genau, 20. Dezember, Große Freiheit 36, Hamburg, 12 Uhr mittags.
Es wird ein geiles Wochenende, Leute. 19. Swiss und die anderen Show. Machen wir auch einen Song zusammen, oder?
Natürlich.
20. Podcast und danach nochmal die Show. Und
machen wir auch einen Song.
Ich
schlafe einfach.
Einen Song.
Wir beide stellen uns Feldbetten in der Großen Freiheit 36 auf.
Wie wird das für dich eigentlich, ohne Klick das zu spielen? Befreiend, oder?
Ja, total.
So wie wenn Tamponagen gezogen.
So wie Musik machen.
Endlich kann ich atmen.
Endlich, ja.
Christian, ich wünsche dir einen schönen Tag.
Ich dir auch.